Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Jessica.
Und ich bin Steffen.
Heute, Steffen, sprechen wir über einen Teil des Unterrichts, der häufig nur wenige Minuten dauert, aber trotzdem entscheidend ist für das, was kommt. Also entscheidend ist für den weiteren Verlauf der Stunde bzw. des Unterrichts.
Das ist der Unterrichtseinstieg. Und wenn du das so sagst, dann habe ich schon verschiedene Bilder im Kopf. Eine geheimnisvolle Schatzkiste, ein abgedeckter Gegenstand, dramatische Musik, ein überraschendes Experiment, eine Lehrkraft, die mit einer besonders aufwendigen Geschichte die Stunde startet.
Genau, Kostüme, Konfetti. Ich nenne sie immer irgendwie Feuerwerkeinstiege. Und tatsächlich, also Unterrichtseinstiege werden häufig mit der Erwartung verbunden, dass sie vor allem eines sein müssen, und zwar spektakulär. Die Kinder sollen staunen, begeistert sein, am besten auch sofort vor Spannung kommen, auf den Stuhl sitzen bleiben können, sozusagen.
Okay, und wenn sie das nicht machen, dann war der Einstieg wahrscheinlich nicht kreativ genug.
Ja, genau. Also genau diese Vorstellung möchten wir heute eigentlich ein bisschen gerade rücken. Denn ein guter Unterrichtseinstieg muss nicht spektakulär sein. Er muss nicht jeden Tag neu sein, er muss nicht besonders viel Material benötigen und es muss auch nicht so aussehen wie ein kleines Bühnenprogramm.
Okay, was muss er dann?
Ja, kurz gesagt, er muss lernen, vorbereiten und möglichst bereits in Gang setzen.
Okay, ich finde, das klingt ein bisschen unspektakulärer.
Ja, es mag sein, aber tatsächlich ist es didaktisch wesentlich anspruchsvoller als ein Bühnenprogramm zum Beispiel, denn die zentrale Frage lautet dann nicht mehr, was könnte ich heute Tolles machen, sondern was brauchen die Kinder in den ersten Minuten, damit sie gedanklich in den Lernprozess hineinkommen.
Und manchmal ist die Antwort eine Schatzkiste?
Ja, manchmal. Also ich habe zum Beispiel für meine Buchstabeneinführung habe ich oft irgendwie einen Koffer. Das finden die Kinder ganz toll. Mache ich nicht jedes Mal und es ist auch nicht immer notwendig. Aber das gibt's ja. Und wenn der Inhalt der Schatzkiste oder meines Koffers eine fachliche Frage eröffnet, die vielleicht anschließend weiterverarbeitet wird, problematisch, wird es dann nur, wenn die Schatzkiste für 5 Minuten große Aufmerksamkeit erzeugt und dann auch überhaupt keine Rolle mehr spielt, zum Beispiel.
Okay, dann wäre das eher so ein bisschen wie so eine Werbeunterbrechung vom Kinofilm, aber nicht der Einstieg des Kinofilms.
Genau, und ein guter Unterrichtseinstieg ist nicht der Werbespot für den Unterricht, sondern es ist bereits teils oder es ist der erste Teil des Lernprozesses.
Okay, also ich hatte eigentlich erwartet, dass wir jetzt anfangen, möglichst viele Methoden aufzuzählen und Schatzkistenideen auspacken. Aber das scheint dann nicht so zu sein.
Nee, genau. Also Methoden gibt es natürlich auch im Laufe des Podcasts heute. Aber vor allem möchten wir heute klären, welche Funktionen ein Unterrichtseinstieg erfüllen muss und welche Methoden vielleicht zu welcher Funktion passen.
Okay. Ich denke mal, Studien hast du da auch fürs Thema rausgesucht. Und wir schauen uns dann mal an, wie man die Kinder neugierig machen kann.
Genau, dann gucken wir uns auch ein paar Beispiele aus der Mathematik, aus dem Deutschunterricht, vielleicht auch Sachkunde nochmal irgendwie, die sich auch ohne großen Aufwand direkt ausprobieren lassen.
Okay, aber bevor wir über die Methoden sprechen, sollten wir erstmal klären, was ist der Unterrichtseinstieg überhaupt? Ist das alles, was vor Beginn der Unterrichtsstunde dann passiert?
Na, nicht ganz. Also der organisatorische Stundenbeginn und der didaktische Unterrichtseinstieg können zusammenfallen, müssen aber nicht.
Okay, was ist der organisatorische Stundenbeginn?
Die Kinder kommen in den Raum, sie legen ihre Materialien irgendwie bereit, wir begrüßen uns, vielleicht wird noch kurz geklärt, wer fehlt oder wir sammeln noch irgendwie Rückmeldungen ein und so weiter und so fort. Das ist alles wichtig, aber es vermittelt die Kinder nicht unbedingt mit dem Lerngegenstand.
Okay, also das wäre dann so ein bisschen Housekeeping und Ankommen. Das wäre dann der organisatorische Stundenbeginn. Und das andere war didaktischer Stundenbeginn.
Genau, der didaktische Einstieg beginnt also dort tatsächlich, wo die Kinder anfangen, sich mit dem fachlichen Inhalt zu beschäftigen. Und das kann eine Aufgabe sein, das kann eine Frage sein, es kann ein Bild sein, eine kurze Information oder auch das bewusste Abrufen von Wissen aus einer vorherigen Stunde zum Beispiel.
Okay, aber die Begrüßung ist trotzdem nicht unwichtig.
Nein, überhaupt nicht. Also gerade in der Grundschule markiert sie den Übergang. Die Kinder kommen vielleicht aus einer lebhaften Pause, aus einem Konflikt oder aus einer ganz anderen Unterrichtssituation und eine Begrüßung signalisiert, okay, jetzt beginnt eine neue gemeinsame Lernzeit. Ein Einstieg ist ja auch selber irgendwie in Etappen gegliedert. Also man hat erstmal die Begrüßung, dann kann man irgendwie den Fahrplan vorstellen. Es gibt eine Zielformulierung. Wenn man die letzte Folge nochmal aufgreifen möchte, dann hat man zur Zielformulierung nochmal, welche Kompetenzen tatsächlich trainiert werden. Also den Ausstieg.
Mit letzter Folge meinst du die Reflexion?
Genau, also damit meine ich, dass sie auch irgendwie schon immer im Einstieg thematisiert werden sollte. Und dann startet man mit der eigentlichen Reaktivierung dann.
Okay, also gibt es in dem Sinne keinen starren Ablauf, sondern du hast eher so ein bisschen Baukasten, woraus du dich dann bedienst und dann ein bisschen ja, von jedem etwas reinnimmst, was du gerade brauchst.
Genau, also nicht jede Stunde braucht irgendwie eine Begrüßung. Wenn ich schon drin bin, dann brauche ich zum Beispiel keine erneute Begrüßung zu Stundenbeginn. Wichtig ist aber, was für mich auf jeden Fall dazu gehört, ist eine Zielformulierung mit Integration der zukünftigen Reflexion. Der Fahrplan für die Stunde muss klar sein und dann ist die Reaktivierung halt dran.
Dann lass uns mal jetzt darauf schauen, was ein guter Unterrichtseinstieg erfüllen muss.
Ich würde tatsächlich 5 zentrale Funktionen unterscheiden.
Okay, wollen wir die durchgehen?
Also die erste Funktion ist das Ankommen. Die Kinder müssen ihre Aufmerksamkeit neu ausrichten. Sie kommen aus der Pause, aus einer anderen Stunde, aus einem Gespräch oder wie auch immer. Ein klarer Beginn hilft ihnen, ja, vom vorherigen Geschehen in die neue Lernsituation zu wechseln.
Okay, wie kann das aussehen?
Durch ein bekanntes Signal, eine kurze Begrüßung, eine feste Sitzordnung für den Input, also ein Kreis zum Beispiel, durch Musik, die immer während des Ankommens läuft oder eine sichtbare Aufgabe an der Tafel zum Beispiel. Das Ritual soll tatsächlich entlasten, die Kinder sollen wissen, was sie zu tun haben, ohne dass die Lehrkraft jeden Schritt nochmal einzeln ansagen muss.
Okay, also stelle ich mir so ein bisschen vor, weiß ich nicht, wie wenn man im Theater ist, wo es dann dreimal der Gong schlägt, bevor die Vorstellung ist, dass die Leute wissen, okay, beim ersten Gong habe ich noch ein bisschen Zeit, beim zweiten Gong sollte ich spätestens auf Toilette gehen, beim dritten begebe ich mich zum Platz und diese akustische Signale in dem Fall gibt den Leuten Orientierung, dass genau, sie ungefähr wissen,
Kann akustisch sein, kann aber auch irgendwie visuell sein, also an der Tafel, dass da irgendwie ein Timer ist. Es sind noch irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten, bis alle am Platz sind. Bis dahin sollen wir irgendwie die Federtasche, die Stifte, die Mappe, was auch immer irgendwie rausgeholt haben. Also da ist jeder frei zu entscheiden, wie er das macht. Es ist aber günstig, wenn das schon in dieser Phase irgendwie stattfindet, auch das Material rausholen zum Beispiel, damit die Kinder danach von dieser Reaktivierung gleitend ins Arbeiten kommen und nicht erstmal wieder so einen Übergang haben von, okay, ich wurde gerade reaktiviert, aber ich muss erstmal wieder mein Material holen, bevor ich anfange zu arbeiten.
Gut, also wir haben irgendein Signal, was bei den Kindern im besten Fall eine Routine auslöst. Einmal dieses innerliche Vorbereiten auf den Unterricht, aber auch das Praktische, wie Material zurechtlegen, Heftchen rausholen, was man dann entsprechend braucht. Was ist die zweite Funktion?
Die zweite Funktion ist Orientierung. Also die Kinder sollen verstehen, worum es gerade geht, was sie lernen sollen an dem Tag oder in dieser Stunde, warum sie sich damit beschäftigen. Also die Frage nach dem Warum muss auf jeden Fall geklärt werden und wie wir ungefähr dabei vorgehen werden.
Okay, aber nutzt du dann immer so einen ausformulierten Lernzielsatz? Weiß nicht, auf deinem Smartboard oder an der Tafel oder machst du das auch anders?
Genau, also ich nutze schon einen Satz, also nach dem Motto für die Kinder nutze ich kann und dazu habe ich noch zur Orientierung habe ich den Stundenverlauf, dass die Kinder jederzeit wissen, in welcher Phase sie sich befinden und was in jeder Phase von denen irgendwie gefordert wird zum Beispiel.
Also die Kinder wissen dann anhand des Zielsatzes, anhand dieser kleinen Beschreibung oder vielleicht auch den Stundenablauf, wissen sie, was auf sie zukommt und was sie an dem heutigen Tag dann lernen werden.
Genau, es wird, also die wissen auch zu jeder Zeit, okay, im Einstieg passiert das, vielleicht ein Quiz, in der Erarbeitung werden wir an Stationen arbeiten, da steht auch, dafür habe ich Piktogramme an der Tafel und dann am Ende ist vielleicht eine Reflexion oder was auch immer vorbereitet wurde und die Kinder wissen zu jeder Zeit, in welcher Phase sie sich befinden und was von denen in dieser Phase gefordert wird.
Was wäre die dritte Funktion?
Die dritte Funktion ist die Aktivierung von Vorwissen. Und neues Wissen entsteht nicht im luftleeren Raum. Also wir brauchen wirklich Anknüpfungspunkte.
Okay, aber dabei geht es wahrscheinlich nicht nur um die letzte Stunde, oder?
Nee, Vorwissen kann aus vorherigen Stunden, aus Alltagserfahrungen, aus anderen Fächern, aus eigenen Beobachtungen irgendwie stammen. Wichtig ist, ich muss genau wissen, irgendwie welches Wissen benötigt wird, um weiterarbeiten zu können. Und das muss ich reaktivieren.
Was ist die vierte Funktion?
Die vierte Funktion ist die fachliche Denkbewegung. Also ein guter Einstieg bringt die Kinder nicht nur zum Zuhören, sondern auch wirklich zum Erinnern, zum Vergleichen, zum Sortieren, zum Schätzen, zum Vermuten, Begründen, Entdecken, Hinterfragen. Also es ist mit vielen Sachen, Denkprozessen irgendwie verbunden.
Okay, also das heißt, bereits diese erste Aufgabe, die du da eventuell formulierst, soll gleich zu dieser späteren, ja, ich sag mal, Lernhandlung passen.
Ja, also wenn die Kinder später argumentieren sollen zum Beispiel, dann sollte der Einstieg vielleicht auch bereits einen Anlass zum Begründen eröffnen. Also wenn sie eine Strategie entwickeln sollen, könnte der Einstieg ein Problem enthalten, für das diese Strategie benötigt wird zum Beispiel.
Okay. Und die fünfte Funktion?
Beteiligung ermöglichen. Also die fünfte Funktion ist tatsächlich Beteiligung. Möglichst viele Kinder sollen bereits in den ersten Minuten gedanklich oder sichtbar einbezogen werden.
Also nicht nur die drei Kinder, die immer antworten, bevor die Frage zu Ende gestellt wurde, sondern man muss gucken, dass man alle irgendwie mitnimmt.
Ja, tatsächlich. Und das ist enorm wichtig. Da möchte ich nochmal an diese Denkzeit erinnern, dass wirklich viele Lehrkräfte noch dazu neigen, sofort die Ersten ranzunehmen, die sich melden. Das soll im Einstieg möglichst nicht passieren, sondern man kann immer wieder erwähnen, ich sehe Kind A, es meldet sich bereit, wir sind aber geduldig. Warten, oh, jetzt sehe ich Kind A, B, C, D, O, es werden immer mehr, wir warten noch ein bisschen, wer traut sich noch? Also da kann man wirklich verbal noch unterstützen, um wirklich die Letzten aus den Reserven zu locken.
Also zählt dann auch diese kleinen Tafeln, was wir mal hatten, diese Mini-Whiteboards, wäre sowas auch, was man machen könnte?
Genau, also da sind die Wege irgendwie wirklich frei. Man kann mit kleinen Whiteboards irgendwie arbeiten, man kann mit Karten arbeiten, wie gesagt, mit Stiften, die alle Kinder zeigen müssen und. Also es muss nicht immer nur verbal sein, es geht darum, dass die Beteiligung hoch ist, dass wir einfach sicherstellen können, dass möglichst viele Kinder reaktiviert worden sind oder aktiviert worden sind.
Okay, also du hast gerade gesagt, möglichst viele Kinder sollen aktiviert werden. Ist das dann dieses Schlagwort Schüleraktivierung?
Ja, und dabei müssen wir aufpassen. Kinder können sehr aktiv sein, ohne fachlich besonders intensiv zu denken.
Okay, also zum Beispiel bei einem Spiel, bei dem sie schnell durch den Raum laufen und Karten einsammeln, sind sie zwar aktiv, aber fachlich kann es sein, dass da nicht viel ist.
Genau, also es muss wirklich sinnvoll sein, aber nur wirklich, wenn die fachliche Aufgabe dabei nicht zur Nebensache wird. Also ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Brainstorming. Viele Kinder melden sich und entstehen auch viele Begriffe und die Tafel ist am Ende gut gefüllt. Das sieht aktiv aus.
Okay, aber die Kinder haben eventuell dann nicht wirklich nachgedacht, sondern eher spontan geantwortet. Also sich fachlich nicht auseinandergesetzt.
Ja, vielleicht haben sie auch nur Beiträge wiederholt, die schon genannt wurden. Also kognitive Aktivierung meint wirklich, dass sich die Kinder gedanklich mit einem fachlichen Zusammenhang auseinandersetzen.
Also sprich, die Kinder können auch still sein und trotzdem intensiv denken.
Ja, also mag sein. Und ein Kind kann dann sehr beschäftigt wirken, ohne dass wirklich fachlich viel passiert. Das geht ja auch.
Gut, aber im Umkehrschluss bedeutet das nicht, dass kommunikative oder spielerische oder bewegende Einspiele dann schlecht sind.
Nein, also sie müssen aber fachlich gerahmt werden. Das bedeutet, also entscheidend ist wirklich die Denkfrage, also die Denkanstöße, irgendwie, dass wirklich die Kinder gedanklich bei der Sache sind.
Okay. Dann lass uns mal jetzt auf die Forschung schauen. Also der Satz, wir müssen an das Vorwissen anknüpfen, ist ja inzwischen für mich, der jetzt 60 Folgen Podcast hinter sich hat, schon fast selbstverständlich.
Ja, aber in der Praxis bleibt es oft unklar, welches Vorwissen tatsächlich auch gemeint ist und wie wir es auch sinnvoll aktivieren können. Also es gibt mittlerweile viele Studien, die die Aktivierung von Vorwissen ausgewertet haben und dabei auch unterschiedliche Verfahren identifiziert haben. Die Ergebnisse zeigen tatsächlich, Vorwissenaktivierung wirkt nicht automatisch. Entscheidend ist unter anderem, ob das aktivierte Wissen ausreichend spezifisch, relevant und fachlich tragfähig ist.
Okay, also wenn ich jetzt dein Brainstorming-Beispiel nochmal aufgreifen würde, das reicht also nicht zwingend aus, wenn es zu allgemein ist.
Nee, nehmen wir mal das Beispiel Wasser. Die Frage, was wisst ihr alles über Wasser, kann zu ganz unterschiedlichen Antworten irgendwie führen. Ich war gestern schwimmen, mein Hund trinkt viel Wasser, Wasser ist nass, wir waren mal an der Ostsee. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
Okay, also es hört sich nach netten Gesprächen an, die daraus entstehen.
Also möglicherweise aktiviert es nicht das Wissen, das für die kommende Stunde tatsächlich benötigt wird. Und wenn es um Verdunstung geht, dann könnte ich stattdessen fragen, okay, eine Pfütze ist nach wenigen Stunden verschwunden, wo ist denn das Wasser geblieben? Oder was passiert mit einem nassen T-Shirt, wenn wir es auf die Leine zum Beispiel hängen?
Okay, also dann werden in dem Falle gezielte Erfahrungen angesprochen, die dann zu dieser Fragestellung passen.
Ja, genau.
Wie würde das dann zum Beispiel in Mathematik aussehen? Weil gibt es da dann auch so Erfahrungen aus dem Alltag der Kinder, die man triggern kann?
Ja, klar. Also angenommen, die Kinder sollen 6 mal 8 mithilfe bekannter Aufgaben berechnen zum Beispiel. Dann frage ich nicht, okay, was wisst ihr über Multiplikation? Sondern ja, welche Aufgabe, die ihr schon sicher könnt, helfen, irgendwie diese Rechenaufgabe zu lösen. Also, und dann können die Kinder sagen, 5 mal 8 und noch 1 mal 8 oder 3 mal 8 verdoppeln, 6 mal 8 oder 6 mal 4 verdoppeln. Also,
okay, also Vorwissen wird dann eigentlich gleichzeitig Werkzeug für die Stunde.
Genau, und das ist eine wichtige Planungsfrage. Also, welches konkrete Wissen brauchen die Kinder jetzt, heute und mit welcher Frage kann ich genau dieses Wissen aktivieren, um sicher zu sein, dass sie weiterarbeiten können? Weil da zeigen sich die meisten Fehler, bei den Hospices auch zum Beispiel. Diese Frage bleibt immer, das heißt, die Kollegen bereiten tolle Stunden, aber der Einstieg ist nicht vollständig, da fehlt wirklich, da stellen sich meistens nicht die Fragen, was brauchen die Kinder, um weiterarbeiten zu können? Dann kommt es zu Lücken oder zu Fragen von den Kindern, die eigentlich nicht mehr sein sollten, nicht mehr sein dürften in der Arbeitungsphase. Diese Fehler kann ich wirklich im Einstieg schon irgendwie vermeiden, wenn ich mir selbst bei meiner Planung die Frage stelle, was brauchen die Kinder hier und jetzt, um weiterarbeiten zu können?
Okay, ich stelle mir das jetzt vor. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Was war es, 6 mal 8? Du fragst und du stellst aber fest, dass das, was die Kinder sagen, nicht diese Beispiele sind mit, 3 mal 8 verdoppeln, sondern, ja, dass da einfach falsche Vorstellungen sind. Also die Kinder dann nicht diese Werkzeuge, die sie eigentlich für die Stunde brauchen, nennen.
Zum Beispiel nehmen wir mal, ich hatte mal eine Hospiz zum Thema Vierecke und da wurden die Eigenschaften von den Vierecken irgendwie zueinander, zu den Formen irgendwie passend dann zugeordnet. Leider haben manche Begriffe einfach bei den Kindern gefehlt und die Lehrkraft meinte zwar, das haben sie schon hoch und runter, ja, aber das hat das Vorwissen halt an der Stelle nicht reaktiviert und das hat beim Erarbeiten danach auch gefehlt. Das heißt, man muss sich wirklich kurz hinsetzen und überlegen, was werden wir brauchen, um weiter zu arbeiten und ist dieses Wissen vorhanden, damit es irgendwie klappen kann. Und sei es Fachbegriffe, sei es irgendwie wirklich so Vorstellungen, wenn die nicht da sind, wenn ich merke, da fehlt irgendwas, das muss ich im Einstieg klären, damit der Übergang danach zur Erarbeitungsphase wirklich gleitend ist. Ansonsten entstehen Fragen, ansonsten arbeiten die Kinder nicht zielführend und. Und wenn der Einstieg rund ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Erarbeitungsphase auch genauso rund irgendwie starten wird.
Okay, und das wäre dann für alle Fächer, also Sachkunde, Mathematik, Deutsch?
Da würde ich behaupten, ja, tatsächlich. Also, es ist wirklich ja, für alle Fächer relevant.
Hm. Also im Endeffekt Vorwissen aktivieren bedeutet oft Inhalte aus ja, früheren Stunden und bereits Gelerntes abzurufen.
Ja, genau. Also und dazu gibt es bereits eine breite Forschungslage unter dem Begriff Retrieval Practice, also diese Abrufübung. Und in einer systematischen Auswertung zum Beispiel wurden Experimente aus realen schulischen und hochschulischen Lernumgebungen mit mehreren tausend Lernenden ja, berücksichtigt. Und bei 57% der ausgewerteten Effekte zeigt sich mittlere oder große Lernvorteile. Also aktives Abrufen kann das langfristige Behalten deutlich unterstützen zum Beispiel.
Okay, aber bei was war das? Abrufübung? Da denke ich eigentlich eher an das Wort Test.
Ja, deswegen ist die Unterscheidung tatsächlich auch wichtig. Also eine Abrufübung muss keine benotete Leistungskontrolle sein. Es geht wirklich nicht darum, Kinder morgens gleich unter Druck zu setzen.
Okay, worum geht's dann?
Es geht darum, Wissen ja selbstständig aus dem Gedächtnis hervorzuholen, bevor wir es erneut zeigen oder erklären.
Okay, aber was ist jetzt der Vorteil, wenn die Kinder das selber vorholen, als wenn man ja die Inhalte einfach nochmal zeigt oder vorliest?
Wenn ich etwas noch einmal sehe, entsteht ganz schnell das Gefühl, ach ja, das kenne ich. Aber Wiedererkennen ist nicht dasselbe wie eigenständiges Erinnern.
Okay, das kennt man auch von sich selbst, also ich zumindest bei mir. Wenn ich irgendwie eine Lösung von Rätseln oder komplizierten Aufgaben oder so habe, dann kommt mir das immer relativ logisch vor.
Genau, und sobald man das Buch zuklappt, ist es plötzlich nicht mehr ganz so eindeutig.
Okay, wie kann eine Abrufübung im Unterricht dann aussehen?
Schreibt drei Dinge auf, die ihr von gestern noch übernommen wisst. Oder zeichnet aus dem Gedächtnis den Wasserkreislauf. Notiert alle Wörter mit dem Wortbaustein Fahr, die euch einfallen zum Beispiel. Oder erklärt eurem Partner ohne Heft, wie wir gestern eine Zahl auf dem Zahnstrahl eingeordnet haben. Eine Kollegin, bei der ich hospitiert habe, die macht Karaoke zum Beispiel jeden Tag mit den Kindern. Sie hat eine kurze Präsentation zu den vorherigen Stunden sozusagen. Und es kommt immer ein Kind, es wird ausgelost, die Kinder machen das sehr gerne. Es wird ausgelost, das Kind kommt nach vorne und spielt einmal Karaoke mit dieser Präsentation und übernimmt quasi den Auftrag der Lehrkraft in dem Moment. Eine tolle Reaktivierung für die Kinder, tolle Motivation, die Kinder sind voll dabei, super.
Okay, aber also das kann ja wirklich relativ kurz sein, wenn man jetzt so drei Wörter aufschreibt oder so.
Genau, also dieser Einstieg muss nicht lang sein, das mit der Karaoke dauert ein bisschen länger natürlich, aber ansonsten kurze Wörter irgendwie nochmal aufgreifen, definieren lassen, das kann schnell gehen.
Was würdest du da machen, wenn manche Kinder dann gar nichts mehr wissen?
Dann, ja, es ist im Grunde auch kein Scheitern. Der Abruf zeigt uns, was schon verfügbar ist und wo noch Unterstützung tatsächlich auch benötigt wird. Und danach kann ich einen Hinweis geben, den Partneraustausch ermöglichen oder eine teilweise ausgefüllte Darstellung zeigen. Also dann ist es ein Signal für mich, okay, da muss ich zurückrudern.
Okay, also ist das Abrufen dann einmal die Reaktivierung, aber auch zu gucken, wer braucht noch Unterstützung.
Ja, Also ich sollte ordentlich sofort die vollständige Lösung irgendwie präsentieren. Also günstig ist wirklich erstmal festzustellen, okay, wo stehen halt die Kinder und wo wird noch Unterstützung gebraucht?
Mach das mal am Beispiel fest.
An der Tafel steht zum Beispiel ein Rechenweg aus der vorherigen Stunde, aber zwei Schritte fehlen zum Beispiel. Dann die Frage lautet, welche beiden Schritte fehlen, oder ich zeige eine leere Wortartentabelle und die Kinder tragen aus dem Gedächtnis noch Beispiele oder Merkmale ein. Das geht zum Beispiel. Und wer da irgendwie gar nichts mehr ist, dann muss ich irgendwie schauen, woran ich scheitere. Ist es ja Wissen oder fehlt zum Beispiel ein Wortspeicher? Auch ein Wortspeicher gehört im Einstieg irgendwie. Das muss irgendwo sichtbar sein. Darauf muss ich hinweisen, dass die Kinder irgendwie, dass ich unterscheiden kann, dass es nicht irgendwie das Wissen ist, was fehlt, sondern vielleicht möglicherweise nur die Sprache, die fehlt.
Okay, also ist so Abrufübung, eignet sich eigentlich ganz gut dann als Ritual, wenn ich das so richtig verstehe. Also gerade das mit der Karaoke.
Genau, das macht die Kollegin perfekt ritualisiert mit Glücksrad, glaube ich, um rauszufinden, welches Kind nach vorne darf, von allen, die sich melden und freiwillig nach vorne kommen wollen. Es ist sehr ritualisierend, dadurch verliert man nur wenig Zeit da drin. Das ist ja super. Also die äußere Form kann immer gleich bleiben. Also es muss nicht irgendwie jeden Tag eine neue Methode her, sondern wichtig ist, und das ist bei allen so, je routinierter irgendwie man im Alltag damit umgeht, umso besser, umso leichter für die Kinder. Wir wissen noch, kognitive Load ist auch irgendwie immer noch wichtig. Wenn ich jeden Tag eine neue Methode irgendwie drauflege, dann ist es für die Kinder schwierig, sich immer wieder neu irgendwie einzufügen. Also auch an der Stelle ist vielleicht ein bisschen weniger mehr.
Ich würde mit dir gern nochmal zurückkommen zu dieser Orientierung, die du vorhin genannt hattest. Also muss man diese Lernziele grundsätzlich am Anfang vorlesen und mit den Kindern besprechen?
Ich lasse tatsächlich das Ziel vorlesen, also die Kinder lesen das Ziel vor, wir eruieren auch gemeinsam, was es tatsächlich bedeutet. Das heißt, ich nehme da irgendwie die Reflexion ran, damit den Kindern klar ist, was wir vorhaben. Aber allein nur ein Lernziel an der Tafel garantiert noch nicht irgendwie die Klarheit.
Okay, also die Klarheit bezieht sich dann in dem Falle auf die Formulierung des Zieles. Also wenn das sozusagen nicht klar formuliert ist. In der Reflexionsfolge hatten wir ja dieses, die Kinder können addieren als ein Ziel, was dann zu schwammig ist, und das müsste man dann nochmal in klarere Ziele runterbrechen.
Genau, also da, wenn man plant, plant man als Lehrkraft ein bisschen anders. Also das heißt, das Ziel, was man selber formuliert, ist nicht das Ziel, was wir den Kindern irgendwie geben, weil damit können sie ja gar nichts anfangen. Wichtig ist es trotzdem halt die Klarheit, das hat Hattie auch schon mal erwähnt. Also es gibt auch zwei Meta-Analysen zur Klarheit von Lehrkräften. Und dazu wurden viele Effektstärke und viele Schüler berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang zwischen Klarheit und kognitivem und emotionalen Lernen. Allerdings, Klarheit umfasst dabei wesentlich mehr als nur ein Lernziel oder einen Satz irgendwie zum Lernziel. Das bedeutet, es ist eine verständliche Erklärung, eine nachvollziehbare Struktur, eine erkennbare Zusammenhang, transparente Erwartung. Das ist halt die Klarheit und nicht nur einfach nur mit einem Ziel gemacht.
Könntest du einen Zielsatz dann formulieren, so wie du ihn gut findest?
Also was wir nicht haben ist, heute üben wir die Malfolge auf Seite 28.
Das ist ja eine Tätigkeit.
Heute finden wir heraus, wie man eine Subtraktion mit einer Addition überprüfen kann. Heute untersuchen wir, wie Adjektive eine Beschreibung genauer machen. Oder am Ende der Stunde könnt ihr erklären, warum manche Gegenstände schwimmen und andere sinken. Oder wir finden heraus, welche Gegenstände und warum.
Okay, also idealerweise wird dann auch der Sinn damit verdeutlicht.
Genau, und deswegen ist es auch die Frage nach dem Warum. Warum machen wir das? Also es ist sinnfrei, die Kinder einfach so zu beschäftigen und zu bespaßen, sondern um die Akzeptanz bei den Kindern irgendwie zu erhöhen, ist es immer günstig, das Warum zu klären. Und wenn ich das mache, dann steigt einfach die Akzeptanz. Die Kinder sind eher bereit, irgendwie das zu machen, wenn sie einen Sinn dahinter erkennen können. Und zum Beispiel bei der Rechnung kann ich sagen, dass ihr euch später eure Rechnung selbst zu kontrollieren oder damit kann man so schreiben, dass andere sich eine Figur vielleicht vorstellen können und. Also wichtig ist, das Warum muss geklärt werden.
Mhm. Was würdest du jetzt machen, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich häufig vorkommt, aber was würdest du machen, wenn das Lernziel eigentlich schon die Lösung der Unterrichtsstunde verrät?
Dann könnte man vielleicht das Ziel als Forschungsfrage formulieren. Also heute wollen wir herausfinden, ob Figuren mit gleichem Umfang immer auch die gleiche Fläche haben. Oder wir untersuchen, warum einige Wörter beim Verlängern ihren Klang verändern. Oder.
Okay, was ist da mit dem Fahrplan dann?
Ja, gerade jüngeren Kindern hilft ein überschaubarer Ablauf. Also zumindest zuerst denkt ihr allein nach, dann tauscht ihr euch irgendwie zu zweit aus, anschließend sammeln wir unsere Strategien und am Ende probiert ihr eine Strategie selbst aus zum Beispiel. Das muss kein langer Vortrag sein, 3 Symbolen können genügen und auch da hilft die Routine, wenn die Piktogramme sind, also regelmäßig benutzt werden, ist es für die Kinder klar, wie der Vorgang irgendwie sein wird.
Okay, und die Kinder können den Fahrplan später selbst vorstellen.
Genau, also das ist auch eine gute Möglichkeit, sie zunehmend in die Verantwortung zu nehmen, dass sie wirklich nicht immer mit wie kleinen Vöglein irgendwie mit offenem Schnabel da stehen und von der Lehrkraft die ganze Zeit gefüttert werden, sondern dass die Lehrkraft sich zurücknehmen kann und dass einfach das Unterrichtsgeschehen wirklich von den Kindern geleitet wird und nicht von der Lehrkraft. Wir hatten schon vor Ewigkeiten zum Thema Assistent der Woche, glaube ich, eine Folge gemacht. Wer dazu noch Interesse hat, der kann auf jeden Fall die Folge nochmal nachhören. Da erzähle ich auf jeden Fall mehr dazu, wie wir den Kindern einfach die Verantwortung überlassen.
Mhm. Ich würde gerne jetzt nochmal zu einem Thema kommen. Wie gesagt, ich bin ja keine Lehrkraft und wenn ich an Unterrichtseinstiege bisher immer gedacht habe, bin ich eigentlich eher, also nicht davon ausgegangen, man muss jetzt das Ziel formulieren und den Kindern einen Ablaufplan geben, sondern ich dachte immer, dass das mehr so die Neugier auf die Stunde fördern soll. Wie sieht es bei dir mit der Neugier aus? Baust du das dann auch irgendwie mit ein oder wie machst du das?
Neugier kann Lernen definitiv unterstützen. In einer experimentellen Studie zum Beispiel erinnerten sich viele Versuchspersonen besser an Antworten auf Fragen, auf deren Lösung sie wirklich besonders neugierig gewesen waren. Also es ist keine direkte Grundschulstudie und deshalb auch nicht wirklich der Beweis dafür, dass jeder rätselhafte Einstieg automatisch lernwirksam ist. Aber sie zeigt auf jeden Fall, dass ein echtes Informationsbedürfnis Aufmerksamkeit und Erinnern unterstützen kann.
Okay, was wäre im Falle der Grundschule dann ein richtiges Informationsbedürfnis?
Eine Lücke zwischen dem, was ich bereits weiß und dem, was ich verstehen möchte. Zum Beispiel kann eine Zahl gleichzeitig gerade und ungerade Zahl sein. Oder warum platzt eine gefüllte Wasserflasche im Gefrierfach? Oder warum schreibt man Häuser mit EU und heute mit EU? Und so weiter und so fort.
Okay, also dabei geht es dann darum, weiß nicht, fachliche Fragen zu stellen, bei denen die Kinder tatsächlich die Antwort auf die Frage wissen wollen.
Ja, also Neugier muss nicht durch eine aufwendige Inszenierung entstehen. Sie kann direkt aus einem fachlichen Widerspruch entstehen.
Okay, aber ich bleibe immer noch bei diesen Schatzkisten und abgedeckten Gegenständen hängen.
Ja, natürlich, aber er muss trotzdem eine fachliche Funktion haben. Und angenommen, unter einem Tor liegt eine alte Waage. Die Kinder dürfen sie betrachten und überlegen, und was kann man mit diesem Gegenstand herausfinden? Wie unterscheidet sich diese Waage von einer digitalen Waage? Was bedeutet eigentlich Gleichgewicht? Also dann eröffnet der Gegenstand tatsächlich den Lerngegenstand.
Okay, und wenn die Kinder dagegen nur lange raten, wem die Waage gehört hat und danach unabhängig davon Gewichte umrechnen, war das Tuch dann eher Dekoration?
Ja, so sieht's aus.
Okay, also was ich jetzt zumindest mitgenommen habe, ist, ein Einstieg kann also sehr beliebt sein bei den Kindern und große Freude bereiten, aber fachlich dann doch wenig bewirken.
Ja, und da sieht man auch in den Hospice ganz oft, vor allem am Anfang vom Referendariat, da wird versucht, irgendwie ein großes Feuerwerk zu zünden, aber da fachlich einfach zu wenig da ist, kommen die Kinder ins Stottern, wenn es darum geht zu arbeiten, und zwar selbstständig. Und deswegen ist der Einstieg eigentlich so wichtig. Und in der Forschung spricht man von seduktive Details. Also gemeint sind wirklich interessant, auffällige, aber für das Lernziel nicht notwendige Informationen oder Darstellungen. Und eine Meta-Analyse kam auch zum Ergebnis, dass solche interessanten Nebendetails das Behalten und besonders den Transfer von Informationen beeinträchtigen können. Also sie ziehen Aufmerksamkeit auf sich, ohne die fachliche Verarbeitung zu unterstützen.
Das erinnert mich so ein bisschen an Escape Rooms, die wir ab und an machen, wo man eigentlich, wenn man da drin ist, ausgeht, dass jeder Gegenstand, der irgendwie beweglich ist, eine Bedeutung hat. Aber auch da werden ja teilweise irgendwie Gegenstände mit platziert, die dann besonders auffällig sind, wo man die ganze Zeit eigentlich überlegt, wie kann ich den benutzen, aber eigentlich sind die dann doch nur Dekoration und man bleibt hängen und dieser Gegenstand lenkt dann von den eigentlichen Rätseln ab.
Also wichtig ist, diese Gegenstände sollen wirklich einen erkennbaren Beitrag zur Lernaufgabe irgendwie leisten. Und wenn nicht, dann ist es eine Überladung vom Einstieg und das kann irgendwie ausgespart werden. Also wir wissen, die Kinder haben eine begrenzte Aufmerksamkeit und die soll wirklich auf das Fachliche und nicht irgendwie auf mein Feuerwerk.
Okay, aber was meinst du mit überladenen Einstieg?
Na, die Lehrkräfte startet mit einem Video, mit Musik, fährt er gleichzeitig Karten, erklärt einen Gruppenauftrag, stellt drei verschiedene Fragen. Währenddessen sollen die Kinder noch Material holen und eine Überschrift irgendwie abschreiben und. Und dann ist fachlich erstmal nichts passiert.
Okay, und anschließend weiß keiner mehr, welchen Auftrag zuerst bearbeitet werden soll.
Genau. Und die Cognitive Load-Theorie geht davon aus, dass die Kapazität unseres Arbeitsgedächtnisses wirklich begrenzt ist. Und wenn zu viele neue Informationen und Anforderungen gleichzeitig auftreten, dann erschwert das tatsächlich die Verarbeitung.
Okay, aber was folgt daraus dann für den Einstieg?
Wir brauchen einen überschaubaren Auftrag irgendwie. Möglichst wenig unnötige Ablenkung, wirklich eine klare Frage, einen roten Faden, wirklich ganz ohne Schnickschnack, damit wir die Kinder wirklich fachlich voranbringen, da wo wir sie für die Erarbeitungsphase brauchen.
Okay, also im Endeffekt, der Einstieg darf Aufmerksamkeit erzeugen, aber er muss die Aufmerksamkeit auf den Lerngegenstand oder auf das Thema lenken.
Genau, und nicht von ihm weg.
Wollen wir uns jetzt mal verschiedene Einstiegsformen angucken, welche das gibt?
Genau, wir können uns gemeinsam auch die Bestandteile irgendwie vom Einstieg irgendwie angucken. Also ich bin der Meinung, in jedem Einstieg gehört irgendwie das Ziel, das Warum, also Sinn der Sache irgendwie, und der Ablauf muss transparent sein. Ohne ist schon mal irgendwie ein Fehler im System. Dann gibt es irgendwie zum Beispiel, man könnte mit dem assoziativen Einstieg starten. Dabei äußern die Kinder Gedanken, Erfahrungen, Vorstellungen, Begriffe zu einem Impuls zum Beispiel. Also Ausgangspunkt kann zum Beispiel ein Bild sein, es kann ein Begriff, ein kurzer Text sein, ein Gegenstand, eine Frage. Also da gibt es irgendwie viele Möglichkeiten. Und die möglichen Formen könnten zum Beispiel sein Brainstorming, Mindmap, Cluster, Blitzlicht. Also da gibt es viele Wege.
Okay, und da hatten wir ja vorhin schon gesagt, da kommt es tatsächlich auf die Frage drauf an, damit ja, diese Brainstorming, Mindmap und so weiter, dass die nicht beliebig
genau, sind. Deswegen braucht der assoziative Einstieg wirklich eine fachliche Rahmung. Also statt was fällt euch zum Winter ein, sondern welche Veränderungen könnt ihr im Winter anpflanzen hier und im Wetter beobachten. Also das ist echt wichtig.
Mhm.
Problemorientierte Einstiege gehören zu den bekanntesten. Der Ausgangspunkt ist dann ein Problem, ein Widerspruch, ein Zweifel oder ein überraschendes Ergebnis und die Kinder sollen Stellung beziehen, Vermutungen entwickeln und eine Erklärung zum Beispiel suchen.
Also was heißt das Problem in dem Falle? Ist es dann das, wo du mit Absicht mal so einen Fehler eingebaut hast oder?
Zum Beispiel, ja. Also eine sehr einfache Form ist wirklich so der eingebaute Fehler. Also an der Tafel steht 402 minus 178 ist gleich 376. Und jemand hat diese Rechnung nach einer bestimmten Idee gelöst, findet heraus, was gedacht wurde und warum das Ergebnis trotzdem nicht stimmen kann.
Okay, also das ist mehr als nur richtig oder falsch.
Ja, und die Kinder sollen den Denkweg rekonstruieren. Genau. Eine zweite Möglichkeit ist eine Behauptung, also alle Wörter, die man groß schreibt, sind Nomen. Zum Beispiel. Oder je größer der Umfang einer Figur ist, desto größer ist die Fläche. Oder schwere Gegenstände sinken immer. Die Kinder entscheiden dann zunächst allein und tauschen sich dann aus, um anschließend begründen zu können.
Also da könnten sie dann sagen, andere Wörter, die am Satzanfang sind, werden auch groß geschrieben und werden keine Nomen. Genau. Das wäre dann eine Begründung zum Beispiel.
Dann hat man das unerwartete Ergebnis, also das die dritte Möglichkeit, wenn das Ergebnis den Erwartungen widerspricht. Also ich lege eine Orange mit Schal ins Wasser und sie schwimmt. Danach schäle ich sie, lege sie erneut hinein und nun sinkt sie. Und dann die Frage lautet, es ist dieselbe Orange und sie ist sogar leichter geworden. Warum sinkt sie denn jetzt?
Okay. Das heißt, wichtig ist aber, dass das dann tatsächlich danach auch bearbeitet wird.
Ja, auf jeden Fall. Ein überraschendes Experiment darf nicht nur so dieses Show-Effekt hier haben.
Also wenn danach irgendwie Labbook zum Thema Eichhörnchen gemacht wird, dann...
Genau, also da ist eine schöne Station mit Becken und Wasserbehälter mit allen möglichen Sachen zum Testen ideal. Ja, und noch eine Möglichkeit wäre mit einer zunächst unerklärten Handlung der Lehrkraft. Also das kann ein Problem eröffnen. Und Beispiel wäre, ich stelle zwei Gläser mit Wasser auf den Tisch, gebe in eines irgendwie Salz und lege in beide ein Ei. Und die Kinder beobachten einen Unterschied und formulieren eine Frage.
Okay. Und also würdest du dann, wie lange würdest du die Kinder dann beobachten lassen?
Na, nicht zu lange. Also der Übergang zur Lernfrage muss wirklich zügig erfolgen.
Okay.
Deswegen, problemorientiert ist immer mit einem kleinen Risiko irgendwie verbunden. Hatte ich letztens auch bei einer Hospi, da ging es um Würfelgebäude bzw. Würfel. Also um Bauplänen und da sind die Kinder auch über eine Problemorientierung reingekommen und das war schon, also man hat der Lehrkraft die Entspannung angemerkt, als die Kinder auf das Ergebnis gekommen sind. Was er sich erhofft hat, weil das muss natürlich immer im Entwurf irgendwie dokumentiert werden und es hätte auch schief gehen können irgendwie, also dementsprechend hat man das schön beobachtet und die Kinder waren aber voll dabei. Genau. Es gibt viele Möglichkeiten, irgendwie den Einstieg zu gestalten. Also anschaulich irgendwie könnte man auch annehmen, dann da steht irgendwie ein konkretes Medium oder Material im Mittelpunkt und ein Bild, eine Karikatur, eine Grafik, ein Modell, ein Film, Audioausschnitt, Comic, also ein Gegenstand. Und dann kann man damit irgendwie starten. Also mit dem Bild kann man einfach statt zu fragen, was seht ihr, kann man wirklich drei Schritte nutzen. Was kannst du sicher erkennen? Was vermutest du? Und welche Fragen entstehen dann bei dir? damit das Bild auch nicht irgendwie zu wilden Spekulationen und in eine Richtung quasi geht. Also es geht immer nur um die Fachlichkeit, die muss halt gesichert werden.
Hm. Ein Podcast, den ich gerne höre, ist von der Zeit. Da geht es über aktuelle Politik und da bringt ein Gast immer ein Geräusch mit. Würde sich ein Geräusch auch eignen in der Grundschule als Einstieg?
Genau, also Ton, Geräusche über eine Geschichte irgendwie geht auch alles. Also das sind, wie gesagt, es soll nicht nur irgendwie schön sein, sondern es soll wirklich fachlich dienlich sein. Das ist immer irgendwie ein Spagat, der schwer zu machen ist. Wenn es nur darum geht, einen schönen Einstieg zu haben mit einer schönen Geschichte, die aber irgendwie nur das Thema quasi anschneidet, ohne wirklich in die Problematik reinzugehen, dann kann ich es sein lassen. Und dementsprechend ist, eine Tonaufnahme irgendwie oder Geräusche, alles möglich. Es kann auch eine Anekdote sein, es kann wirklich irgendwie vieles sein. Wichtig ist die Fachlichkeit.
Hm. Was hältst du so von spielerischen Einstiegen?
Die kommen bei Kindern häufig gut an. Also Quiz, Kreuzworträtsel, Puzzles, Tabu, Activity-Varianten, Rollenspiele. Also da gibt es irgendwie theatrale Sequenzen. Können wirklich auch zur Wiederholung oder zur Aktivierung eingesetzt werden.
Okay, aber da muss man wahrscheinlich wieder aufpassen, dass das Spiel dann nicht den Lerngegenstand verdrängt.
Genau, also anscheinend ist wirklich die fachliche Auswertung.
Mhm.
Genau, und zu diesen Einstieg zum Beispiel gibt es Quiz in Form von wahr oder falsch, es gibt auch Zuordnungsspiele, Rollenspiele, also da gibt es auch irgendwie viele Möglichkeiten und Variationen.
Mhm.
Dann gibt es noch Einstieg durch Schülerarbeiten, Präsentation oder Referat, wie ich vorhin gesagt hatte, die eine Kollegin mit der Karaoke-Lösung, eine kurze Präsentation. Es sind wirklich wenige Folien, die sie irgendwie vorbereiten muss für jede Stunde. Und die Kinder halten diese kurze Präsentation können so für alle Kinder nochmal alles in Erinnerung rufen und schauen irgendwie, was noch an Vorwissen da ist. Und dann gibt es noch der Lehrervortrag, also der geht manchmal als etwas angestaubt, aber er kann manchmal sinnvoll sein und insbesondere, wenn Kinder zu einem Thema noch kein ausreichendes Vorwissen besitzen. Also da ist einfach der Lehrer gefragt und dann muss man schauen, wie man das irgendwie vorträgt. Wichtig ist, dass dieser Lehrervortrag wirklich so kurz wie möglich gehalten wird, um sicherzustellen, dass wir die Kinder nicht Stück für Stück verlieren. Es gibt irgendwie Studien, die genau sagen, ab wie vielen Minuten wir oder ab wie viele Sekunden wir die ersten Kinder schon verlieren, ab wie viele Kinder sind noch dabei, nach einer Minute, nach 2 Minuten, nach 5 Minuten und das sinkt irgendwie dramatisch schnell.
Mhm. Wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen, ich sag mal, die Oberkategorien durchgegangen von möglichen Einstiegen. Wir werden aber öfter, oder uns wird als Feedback öfter gegeben, dass wir ein bisschen praxisnah noch sein sollen und nochmal konkretere Sachen nennen sollen und nicht nur an der Oberfläche kratzen. Hast du vielleicht so 3, 4 Methoden, wo du sagst, das finden deine Kinder toll, das machst du häufiger oder die funktionieren immer recht gut?
Benutze gern die Whiteboards zum Beispiel, also diese A4 Whiteboards. Dazu haben wir auch schon eine Folge irgendwie aufgenommen zu diesem Thema. Die sind ganz toll und ich sehe sie immer mehr tatsächlich im Unterricht eingesetzt, auch bei uns an der Schule, bei den Kollegen. Finde ich sehr erfreulich. Damit sichere ich wirklich, dass alle teilnehmen und sich nicht ausklinken, weil die wirklich eine Aktion machen müssen. Sie müssen etwas aufschreiben. Ansonsten haben wir in der Federtasche ganz oft diese ABCD-Karten. Dazu müssen sie auch irgendwie aktiv sein. Es gibt die Methode dann Sing per Share und eine Kollegin hatte bei einer Hospi diese ein bisschen umgewandelt, weil ihre Klasse wirklich laut ist. Sie hatte Sing per Whisper und das hat super funktioniert, also Effekt war ähnlich. Es ist immer, je nachdem, und auch da gilt die Methode, im Entwurf müssen die Kollegen immer begründen, warum diese Methode und keine andere. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich wirklich ein Feuerwerk irgendwie zünde, sondern es geht darum, dass diese Methode ist die eine, um das irgendwie leisten zu können, was ich möchte, irgendwie, um dieses Wissen reaktivieren zu können.
Okay, aber also Think Pair Share ist ja, erst überlegt jeder kurz alleine, dann tauscht man sich mit seinem Nachbarn aus und dann werden das, was man zusammenarbeitet hat, im Plenum geteilt. Was passiert dann bei Whisper?
Genau, die hatten größere Gruppen und haben irgendwie geflüstert.
Okay, also sozusagen eins, ich denke alleine, dann Partner und dann nicht Plenum, dann sondern Gruppe, kleinere genau. Gruppe.
Lag aber daran, dass die Klasse extrem herausfordernd war und es war im Entwurf auch perfekt begründet, dass es wirklich sinnvoll ist für diese Klasse, das so zu handhaben, damit der Einstieg wirklich geordnet irgendwie laufen kann. Und damit bin ich fein.
Gut, das waren also deine Klassikermethoden. Dann wollen wir uns nochmal so über Stolperfallen unterhalten. Also worauf sollte man achten, damit der Einstieg gelingt?
Meistens bei den Hospitationen scheitern die Kollegen tatsächlich im Einstieg und danach, sie stellen sich selbst ein Bein und danach läuft es meistens halt nicht rund, weil ihrem Einstieg selbst was gefehlt hat. Sie geben sich aber trotzdem die größte Mühe beim Einstieg. Also die sind wirklich immer sehr kreativ, aber tatsächlich fehlt meistens irgendwas. Der Einstieg ist meist unterhaltsam, aber fahrlich zum Beispiel folgenlos. Das heißt, die Kinder erinnern sich später an die Schatzkiste, aber nicht dran, was sie gelernt haben oder was sie lernen sollten. Das ist irgendwie immer wieder ein Problem. Oder der Einstieg dauert zu lange. Also das ist dann, und dann verkürzt das die Lernzeit am Ende in der Arbeitungsphase und ist die Lernzeit halt zu kurz, ist dann das Ziel quasi noch schwierig irgendwie zu erreichen. Und gerade bei offenen Fragen brauchen wirklich eine klare Zeitbegrenzung und wirklich zielführende Fragen, um sicher zu sein, dass es wirklich zielführend ist. Ansonsten ist es auch nur Makulatur und Zeitverschwendung. Wenn nicht alle Kinder irgendwie beteiligt sind, dann ist es ein Problem. Also die Lehrkraft fragt und immer nur dieselben Kinder antworten. Das ist dann irgendwie ein Problem. Also an der Stelle nochmal dran denken, eine kurze Denkzeit irgendwie geben, immer wieder erwähnen, wen man sieht, dass mehr die Antworten kennen, bestimmt. Dass man vielleicht mit Karten arbeitet, mit den Händen, mit Notizen. Die Whiteboards sind eine Möglichkeit. Partneraustausch ist immer irgendwie sinnvoll, damit man die Sprache irgendwie noch beteiligt und. Wenn zum Beispiel noch das Vorwissen gesammelt wird, aber nicht weiterverwendet wird zum Beispiel. Also
sprich, man macht so eine Mindmap mit den Kindern zusammen und dann wird im Rest der Stunde kein Bezug mehr drauf genommen.
Ja, genau. Und da wäre es schon sinnvoll, um den roten Faden irgendwie zu haben, später darauf zurückzukommen. Also welche Vermutungen haben sich dann bestätigt? Welche Aussage müssen wir verändern? Was können wir ergänzen? Und. Wenn das am Anfang so ist und wir kommen nicht mehr darauf zurück, dann hätte man noch darauf verzichten können. Genau. Wenn ja mein Lernziel nur eine Tätigkeit irgendwie beschreibt, das haben wir auch schon.
Heute machen wir das Arbeitsblatt.
Genau. Wir bearbeiten heute dieses Blatt. Dann ist es halt schwierig. Zu viele Reize gleichzeitig sind auch immer wieder schwierig. Also weniger ist mehr. Es muss nicht irgendwie Musik und Video und nochmal mehr Bilder und Tafel und sondern wirklich gucken, eine Aktion reicht, damit die Kinder nicht völlig überlastet sind. Viele Lehrkräfte haben auch die Tendenz, die Lösung vorwegzunehmen, zum Beispiel aus Angst, es kommt nicht. Also wirklich den Kindern eine echte Denkzeit geben, dass sie die Zeit haben zum Nachdenken. Das haben wir oft in vielen Folgen thematisiert bereits. Da empfehlen sich irgendwie nochmal ein paar Folgen dazu zu hören,
okay, um da muss
die
man
Wichtigkeit irgendwie dieser Denkzeit nochmal für sich irgendwie.
Da muss man dann so diesen goldenen Mittelweg finden zwischen der Einstieg dauert zu lang und man gibt zu wenig Denkzeit.
Genau, aber wenn ich eine Frage stelle, dann kann ich nicht innerhalb einer Sekunde eine Antwort erwarten und die ersten Kinder annehmen, die sich irgendwie melden, weil dann melden sich immer nur die immer wieder dieselben. Hm. Zwischen 3 und 7 Sekunden, ich versuche 5 bis 10, 10 ist schon echt lang und kostet wirklich irgendwie gute Nerven. Das thematisiere ich aber immer wieder mit den Kindern, warum wir das machen. Das ist irgendwie nicht, um jemanden zu ärgern, der sich 10 Sekunden schon meldet, sondern wirklich irgendwie, um jenen die Chance zu geben, nachzudenken. Und auch wenn ihr ein Kind rangekommen ist und auf einmal plötzlich überreicht ist, dass er dann genommen wurde, auch da nochmal Denkzeit irgendwie geben, dass dieses Kind seine Antwort normal formulieren kann, weil Stress ist nicht gut. Und nicht gleich das nächste Kind irgendwie nehmen. Das wäre ja auch irgendwie sinnvoll. Und ja, und dann noch irgendwie dieses Methodenshow immer wieder irgendwie was auffällt oder wodurch auch viel Druck entsteht bei den Kollegen, ist, wenn zu jeder Stunde eine neue Methode her muss. Nein, das muss nicht. Was muss, ist Routine. Die Kinder müssen routiniert rangehen. Und deswegen ist es irgendwie mit dieser Karaoke irgendwie super, die Kinder sind routiniert, es erfüllt seinen Zweck, die Kinder freuen sich drauf. Also es muss nicht jedes Mal, jeden Tag irgendwie was Neues her, sondern wenn die Routine da ist, kann ich die nächste trainieren und dann kann ich immer wieder abwechseln und gucken, irgendwie, dass es funktioniert. Das ist das Ziel. Und wenn ich meinen Einstieg fertig habe, muss ich immer kurz mal innehalten und überlegen, ist in diesem Einstieg alles drin, was die Kinder brauchen zum Arbeiten. Ich komme nochmal auf das Beispiel zum Beispiel mit den 4 Ecken. Irgendwie. Es ging darum, die Eigenschaften von 4 Ecken zu den Abbildungen irgendwie zuzuordnen. Und die Kinder wussten aber nicht mehr, was parallel und senkrecht irgendwie bedeutet. So, und damit ist das Vorwissen nicht mehr da. Es wurde auch nicht reaktiviert. Die Lehrkraft ging davon aus, dass es in Besitz. Und das hat nicht gesessen und damit war das weitere Arbeiten in der Erarbeitungsphase nicht mehr möglich, weil diese 2 Begriffe wurden nicht im Einstieg thematisiert. Die wurden weder thematisiert, noch wurden sie an der Tafel im Wortspeicher irgendwie verankert und damit war die Arbeit in der Erarbeitungsphase nicht mehr möglich. So, das heißt, wenn wir mit der Vorbereitung des Einstiegs fertig sind, überlegt man, schaut man sich die Erarbeitung, was brauchen die Kinder, um diese Phase zu überstehen? Und da stelle ich sicher, dass das im Einstieg drin ist. Mhm. Und wenn was fehlt, muss ich das ergänzen. Ansonsten wird es schwierig.
Gut, ich würde sagen, wir haben das Thema Einstieg umfassend jetzt besprochen. Was würdest du sagen, sind so die Kernelemente aus der Folge? Was sollten die Kollegen und Kolleginnen auf jeden Fall mitnehmen?
Erstens, ein gelungener Unterrichtseinstieg muss nicht spektakulär sein. Es muss kein Feuerwerk mit Konfetti sein. Mir ist es echt wichtig, dass es einfach gelungen ist in Form von, es ist fachlich irgendwie tragfähig. Zweitens, es sollte immer eine klare Funktion erfüllen. Also das ist irgendwie, das meine ich mit fachlich tragfähig. Damit es nicht nur schön ausgesehen hat, sondern es muss wirklich irgendwie alles erfüllt haben. Das Vorwissen sollte dann gezielt und nicht einfach beliebig aktiviert worden sein. Es muss wirklich alles drin sein, was relevant ist für die weitere Arbeit in der Stunde quasi. Dann ist es wichtig, dass möglichst viele Kinder sich beteiligen und zwar von der ersten Minute an und damit sie wirklich alle aktiviert sind. Und dann muss die Methode zum Lernziel irgendwie passen und nicht irgendwie erstmal eine kurze Spielpause irgendwie sein für die Kinder. Also es muss wirklich rund sein, schon in sich geschlossen rund. Und meistens kriegt man das schnell mit bei den Hospices, weil wenn das rund ist, wenn der Anfang, der Einstieg wirklich stimmig ist, dann ist der Übergang quasi zur Erarbeitungsphase auch gleitend und dann läuft die Erarbeitungsphase sofort ohne große Fragerei von den Kindern, weil die genau wissen, worauf es ankommt, die wissen, was sie machen sollen, die wissen, welche Kompetenz, die wissen, in welcher Phase sie sich befinden, die wissen irgendwie, welche Wörter sie benutzen können, die wissen irgendwie, welches Wissen sie hatten, sie sind versichert worden, dass sie dieses Wissen immer noch haben, es wurde reaktiviert, vielleicht ist es noch an der Tafel sichtbar für alle, so dass sie wirklich selbstständig arbeiten können. So, stimmt der Einstieg nicht, dann gehen die Kinder ins Arbeiten und ploppen schon von Anfang an die ersten Fragen, weil das alles nicht klar ist, was zu tun ist, wie es zu tun ist, mit welchen Begriffen und, und.
Okay, also können die Kollegen und Kolleginnen die Schatzkiste und Nebelmaschine und so aus dem Einkaufswagen im Online-Shop
löschen. Wenn man die Zeit hat dafür und sich dafür begeistern kann und ich mache das mit meinem Koffer und ich habe mittlerweile vom
schwedischen Möbelhaus.
Genau, ich habe mir so einen Koffer geholt und ich freue mich, das nächstes Jahr irgendwie benutzen zu können. Ich freue mich total. Aber wenn, es muss nicht. Also man muss nicht in Druck geraten, weil andere das so machen und weil Instagram das immer wieder präsentiert. Es muss nicht. Ein Einstieg, was fachlich korrekt ist, rund ist, in sich geschlossen ist, zu weiterer Arbeit irgendwie begleitet sozusagen, ist super. Und wenn das schon sitzt, dann kann ich gucken, dass ich es schön mache irgendwie. Aber wichtig ist das große Ganze erstmal und die Schönheit, die kommt, wenn ich die Zeit und Lust habe und noch Nerven irgendwie noch dazu habe. Mhm. Aber die muss nicht.
Da fällt mir noch eine Sache ein, bevor wir Schluss machen, würde ich den Gedanken noch ganz gern teilen. Wir hatten uns ja neulich mal darüber unterhalten, dass Kinder heutzutage schwer zu begeistern sind. Auf jedem x-beliebigen Kindergeburtstag gibt es Hüpfbogen, man geht irgendwie in den Trampolinpark und in der Schule, hattest du ja auch gesagt, merkst du, dass es schwer ist, irgendwie gegen das, was die Eltern den Kindern privat irgendwie ja, bieten, als Schule anzukommen. Und vieles wird von den Kindern dann ja so ein bisschen als belanglos oder als ja keinen Reiz mehr wahrgenommen. Und wenn ich mir das so überlege, dann machen ja eventuell tatsächlich auch diese Einstiege, die so das Kribbeln im Kopf anregen bei den Kindern, mehr Sinn als diese spektakuläre Show. Weil das sind Dinge, die die Eltern denen auch bieten können. Aber ich glaube, so dieses Kribbeln im Kopf und dieses neugierig machen, zu denken, anregen, das ist vielleicht eine Sache, die die Schule eher schafft als die Eltern.
Ja, das denke ich auch. Also ich denke auch, dass wir am Ende der Schulzeit oder der Grundschulzeit wirklich auch patente Kinder entlassen wollen und die wollen wir selbstwirksam erleben. Und wenn sie sich im Unterricht selbstwirksam irgendwie erleben dürfen, statt einfach nur aufnehmende Teilnehmer zu sein, dann ist es irgendwie viel wert. Und deswegen braucht es kein Feuerwerk und keine Konfettis irgendwie im Klassenraum, um wirklich guten Unterricht zu machen. Weil gut ist nicht gleich schön. Und viele Kollegen, sehe ich auch im Seminar, wollen erstmal schön machen. Aber schön kommt wirklich, wenn alles sitzt. Das ist das Letzte. Das ist so der I-Punkt irgendwie und das I-Tüpperchen irgendwie, Designerhäubchen drauf. Wirklich am Ende und wenn nicht, dann nicht. Es ist irgendwie, es muss nicht. Also da muss man sich immer noch irgendwie frei machen von allen Sachen, die man in Social Media irgendwie sieht. Es muss nicht. Wichtig ist irgendwie wirklich, dass es fachlich fundiert ist, fachlich rund ist, dass die Kinder in der Lage sind, weiterarbeiten zu können. Und dass es tragfähig ist. Das heißt, ich mache nicht irgendwas, weil es im Rahmenlehrplan ist, sondern wirklich, weil die Kinder das wirklich für die weitere Schulzeit, fürs Leben irgendwie brauchen. Darauf können wir aufbauen. Es ist tragfähig und es geht weiter. Darauf kommt es an und nicht irgendwie, ob ich da mich kostümiert habe. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der sich kostümiert. Also das, da kann jeder für sich überlegen, wie man die Aufmerksamkeit der Kinder irgendwie casht, ohne irgendwie da wirklich kostümiert reinzugehen. Und wenn es aber Kollegen gibt, die sich gern kostümieren, dann ist das super, jeder seins. Wichtig ist aber, dieser Kostüm ist nur ein Bruchteil vom Einstieg, hat definitiv nicht so viel Wichtigkeit wie die Inhalte, die ich irgendwie vermitteln möchte.
Ich würde sagen, schöne Schlussworte. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich bedanke mich auch. Wir hören uns nächste Woche Montag. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Ihr wisst, Feedback ist uns wichtig. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder teilt uns mit euren Kolleginnen und Kollegen.